ARD. Hallo und herzlich willkommen bei Heutzer, Verrat am Fußball. Jede Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Episode. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle 6 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Heutzer, Verrat am Fußball.
Ich habe jetzt mal beschlossen, zuerst an den Ort zu gehen, wo früher das Café King war. Café King gibt es ja nicht mehr, aber ich dachte, es ist vielleicht trotzdem ganz cool, mal zu sehen, wo das früher war, die Lage abzuchecken, zu gucken, was da heute so los ist.
Meine Kollegin Zita Zengerling ist gerade in Berlin unterwegs, um für diesen Podcast zu recherchieren. Da klingelt ihr Telefon. Zita hebt ab.
Moin.
Ein Mann meldet sich. Seine Stimme dürfen wir hier nicht abspielen. Dass er gerade jetzt anruft, ist ein Riesenzufall. Zita steht nämlich genau an dem Ort, an dem dieser Mann von der Polizei festgenommen wurde.
Ja, ja.
Zita kennt diesen Mann. Er saß im Knast. Manche sagen, er soll ein Pate der Mafia sein. Und jetzt plaudert Zita einfach mit ihm.
Was ist das denn für ein Inn? Warte mal, ich muss hier gerade mal gucken. Ich bin wirklich gerade da.
Eigentlich wollte sie sich nur den Ort anschauen, an dem vor fast 20 Jahren einer der größten Skandale des deutschen Fußballs begonnen hat. Deswegen ist sie hier. Hier, wo früher mal das Café King war.
Und ich schicke dir, wenn ich nächstes Mal nochmal da bin, trinken wir nochmal einen Kaffee, oder? Ich danke dir sehr. Bis bald. Ciao.
Der Mann legt auf. Wie es dazu kam und was das alles mit dem Schiedsrichter Robert Heutzer zu tun hat, das erzählen wir euch noch. Bleiben wir aber erstmal beim Café King. Das liegt nicht weit vom Kurfürstendamm, in der Rankestraße. Gegenüber vom Café ist eine Feuerwache. Sonst gibt's hier fast nur Wohnhäuser und parkende Autos. Alles total ruhig. Vor fast 20 Jahren war das ganz anders. Damals, am 28. Januar 2005, fahren Polizeiwagen vor. 20 Polizistinnen und Polizisten stürmen das Café. Der Schriftzug über der Tür ist am nächsten Tag in fast allen Zeitungen zu sehen. King. In roten Leuchtbuchstaben. Mit einer gelben Krone darüber.
Um 18 Uhr begann die Razzia in diesem Berliner Lokal. Hier soll Heutzer die Manipulation von Spielen mit 2 kroatischen Gastronomen besprochen haben. Heutzers Anwalt bestätigte eine Summe zwischen 50 und 75.000 Euro. Gezahlt haben soll die kroatische Wettmafia.
In diesem Café in Berlin soll der Schiedsrichter Robert Heutzer seine Wetten abgeschlossen haben auf Fußballspiele, die er selbst pfiff. Hier wurden auf diese Partien große Geldbeträge gesetzt. Zudem heißt es, hier seien auch die Ergebnisse festgelegt worden. Welche Kontakte der Schiedsrichter in diesem Café knüpfte oder pflegte, ist noch unklar.
Die Polizei verhaftet 4 Männer. Sie werden in Handschellen abgeführt, ihre Gesichter zum Teil unter Jacken vor den wartenden Journalisten versteckt. Das Café King gilt seitdem als eine Art Schaltzentrale. Hier, im Herzen Charlottenburgs, sollen Hintermänner über Monate geheime Absprachen getroffen haben. Hier haben sie Wetteinsätze geplant und Erfolge gefeiert. Und sie haben den vielleicht größten Betrug im deutschen Fußball ausgeheckt. Mehrere Schiedsrichter und Fußballspieler waren darin involviert. Bei Durchsuchungen finden die Beamten tausende Wettscheine. Es geht um Summen in Millionenhöhe. Aber nicht nur das. Es geht auch um Betrug, um Lügen und Verrat. Und ein Name ist wie kein anderer mit diesem Skandal verbunden. Ihr hört Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD Audiothek. Folge 1: Spielmacher. Ich bin Lauren Schreiner. Ich bin 29, arbeite als Investigativjournalist und ich bin in meiner Freizeit Schiedsrichter in Berlin. So wie damals Robert Heutzer. Auch er war Schiedsrichter in Berlin. In diesem Podcast wollen wir seine Geschichte erzählen. Wie sie ihn vom Fußballplatz in den Knast gebracht hat. Als Berliner Schiri höre ich immer wieder vom Heutzer-Skandal, also dem Wettskandal von 2004. Sogar heute, knapp 20 Jahre später, kommt das Thema immer wieder auf. Skandale gehören im Fußball dazu. Spätestens seit der Weltmeisterschaft in Katar im Winter 2022 steht das System dahinter heftig in der Kritik. Und zwar auch außerhalb einer Bubble an Fans, Funktionären und Spielern. Und es wurde ganz deutlich, dass diese Sportart mehr über unsere Gesellschaft aussagt, als das, was auf dem Feld und auf den Rängen passiert. Auch deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen dieser Skandale genauer anzuschauen. In diesem Podcast wollen wir nicht nur herausfinden, was damals wirklich passiert ist und wer Robert Heutzer war, sondern auch, was es mit den Hintermännern des Skandals auf sich hat. Und wir wollen wissen, wie diese Geschichte den deutschen Fußball verändert hat. Manche von euch, vor allem Fußballfans und gerade die, die auch Mitte der 2000er schon alt genug waren, wissen schon ein paar Dinge über Robert Heutzer und diesen Skandal. Andere, die weniger Fußball begeisterten, haben den Namen vielleicht noch nie gehört. Lasst mich deshalb versuchen, einmal alle mitzunehmen. Wenn man anfängt, sich mit dem Skandal zu beschäftigen, dann gibt es ein Spiel, an dem man nicht vorbeikommt. Wir gehen zurück ins Jahr 2004, noch lange bevor Polizeiwagen in der Rankestraße stehen und Robert Heutzer auf einen Schlag zum wohl bekanntesten Schiedsrichter Deutschlands wird. Der 21. August. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Hamburger SV auf den SC Paderborn. Als Schiedsrichter auf dem Platz eben jener Robert Heutzer. 24 Jahre alt, blonde nach oben gegelte Haare, gelbes Schiedsrichtertrikot. Bei der Heimmannschaft, dem SC Paderborn, läuft es derzeit richtig gut. Sie führen die Tabelle der Regionalliga Nord an. Das ist damals die dritthöchste Liga. Beim Erstligisten aus Hamburg ist das ganz anders. Kein Punkt in der Liga, letzter Platz. Trotzdem ist klar, der HSV als Bundesligist ist dem Regionalligisten aus Paderborn in diesem Pokalspiel weit überlegen. Die Sportschau fasst das Spiel damals zusammen. Und auch da ist der schlechte Saisonstart des HSV ein großes Thema. Im Fokus vor allem der Cheftrainer.
Klaus Toppmöller, ab heute soll alles anders werden. Aufbruch statt Untergangsstimmung, ein Neubeginn mitten in Ostwestfalen.
Neben Klaus Toppmöller auf der Trainerbank sitzt Ralf Zumdick, der Co-Trainer der Hamburger. Er hat mit uns über das Spiel gesprochen.
Wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe wird dort. Aber wir sind da hingefahren, zuversichtlich, und wollten eigentlich ab diesem Datum die nächste Pokalrunde erreichen und damit uns auch festigen und dann in der Bundesliga auch neu angreifen.
Der HSV in der dunklen Spielkleidung. Zweite Spielminute, die erste klare Ansage vom HSV. Keine Abseitsposition von ihm hier und klasse herausgespielt.
Der Plan scheint erstmal aufzugehen. Der HSV dominiert das Spiel, geht früh mit 2:0 in Führung. Aber dann kommt die 35. Minute.
Auf der anderen Seite Standardsituation Paderborn.
Eine Situation, die Ralf Zumdick auch fast 20 Jahre später nicht vergessen kann.
Dann kam der Elfmeter aus einer Situation, ich weiß genau, ob es ein Freistoß oder ein Eckball war, ich glaube ein Freistoß, wo dann der Paderborner Spieler, der lag einfach auf dem Boden. Ne? Ich glaube, der Christian Rahn war Gegenspieler, von ihm hat überhaupt nichts gemacht.
Freistoß, ein bisschen Unruhe im 16er des HSV. Und Sie hören den Pfiff von Schiedsrichter Robert Heutzer. Elfmeter und Gelb für Rahn. Und der sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Wir schauen hin und sehen auch nicht viel mehr. Rahn gegen Watering, aus dieser Perspektive kein Foulspiel zu erkennen. Aber der Schiedsrichter stand direkt daneben.
Robert Heutzer hat sehr gute Sicht auf den Zweikampf. Damals gibt es noch keinen Videobeweis. Man muss sich auf das verlassen, was gepfiffen wird.
Guido Sport, 3 Elfmeter hat er schon verwandelt in dieser Saison. Hier ist ein Vierter, keine Chance für Pickenhagen.
Nur noch 10 Minuten bis zur Pause und es steht 2:1. Paderborn ist wieder dran. Die Aufregung auf dem Platz und auf den Rängen ist groß.
Souverän gemacht. Danach die Hamburger auf dem Weg zum Anstoßkreis. Und achten Sie bitte nur auf Emil im Panther. Hier im Dialog mit Schiedsrichter Heutzer. Das war die erste Beleidigung. Dann folgt die zweite Beleidigung. Und die direkte Reaktion von Heutzer greift sich natürlich hinten in die Gesäßtasche. Rote Karte nach 2 schweren Beleidigungen zum Schiedsrichter hin.
Aber der Toppi hat sofort, zumindest wo der erste Elfmeter, der sehr fragwürdig war, dann im Nachhinein die rote Karte von Emil Penzer, hat der Toppi mich auf der Bank nur angeguckt und hat gesagt, also irgendwas stimmt hier nicht. Er hatte schon da ein sehr, sehr ungutes Gefühl.
Aber Ralf Zumdick und Toppi, also Trainer Klaus Toppmöller, können nicht viel machen. Denn dann gleicht Paderborn auch noch aus. Und in der zweiten Halbzeit wird es nicht besser. Paderborn erzielt einen dritten Treffer. Aber die Hamburger kämpfen weiter. Ihre Hoffnung stirbt erst in der 82. Minute.
Platz zum Kontern jetzt für Paderborn. Und erneut pfiff Schiedsrichter Heutzer. Und ich denke, Löwe grinst sich hier innerlich ein. Dieser Elfmeter war mit Sicherheit keiner. Löwe fällt schon vorher. Reinhardt, der hierfür auch noch gelb bekam, schuldlos.
Co-Trainer Ralf Zumdick kann es nicht fassen.
Das war eigentlich die Krönung. Also das war noch nicht mal ein Zweikampf. Basti Reinhardt läuft neben einem Spieler her, der fällt und war für Heuser dann die perfekte Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden. Ja, unglaubliches Staunen und Gucken und Basti Reinhardt hat, glaube ich, auf dem Platz schon gesagt, also was läuft denn hier ab?
Robert Heuser, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute. Guido Spork wieder gegen Piekenhagen und sein zweiter Elfmetertreffer. Heute 4:2, die Entscheidung.
Nach dem Abpfiff stürmt das Hamburger Trainerteam zu Schiedsrichter Robert Heutzer.
Toppi war aufgebracht ohne Ende. Er hat ihm das auch gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber wie gesagt, Heuser war auch in der Phase, ist dann schnell in die Kabine, hat alles abgeschüttelt an sich und Jubel natürlich bei den Paderbornern und die Buhrufe bei den HSV-Fans waren natürlich auch groß.
Die mitgereisten Fans stinksauer. Der HSV Tabellenletzter in der Bundesliga raus in Runde 1 im DFB-Pokal. Es gab schon mal bessere Zeiten beim Hamburger Sportverein.
Momentan hat sich scheinbar alles gegen uns verschworen, dass man hier auch Gegentreffer dann schlucken muss, wie zwei Elfmeter im Pokal, was auch nicht alltäglich ist. Aber wie gesagt, wir stehen dazu und wir haben dann mal ein Spiel verloren.
Klaus Toppmöller, der noch zwei Jahre zuvor zum Trainer des Jahres gewählt wurde, wird ein paar Wochen später beim HSV entlassen. Er wird danach kein Bundesliga-Team mehr trainieren. Im Profifußball fasst er nie wieder richtig Fuß. Co-Trainer Ralf Zumdick bleibt beim HSV. Heute sagt er, dieses Pokalspiel hat Klaus Toppmöller den Glauben an den Fußball genommen. Oder an die Gerechtigkeit im Fußball.
Er hat sich das nicht anmerken lassen, aber ich habe gemerkt, dass er nicht mehr derselbe war vielleicht vorher. Also dieses Gefühl, so betrogen worden zu sein, das hat ihn schon arg mitgenommen. Ja.
Später macht Klaus Toppmöller den Schiedsrichter Robert Heutzer immer wieder für seinen Rauschmiss beim HSV verantwortlich. Vor allem wegen dem, was im Januar 2005 öffentlich wird. Dem Grund, warum der HSV dieses Pokalspiel verloren hat. Es ist derselbe Grund, aus dem später Streifenwagen vor einem Café in der Rankestraße vorfahren.
Der Deutsche Fußballbund wird von einem möglichen Manipulationsskandal erschüttert.
Der Vorwurf, Schiedsrichter Robert Heutzer soll angeblich Spiele manipuliert haben, um hohe Wettgewinne zu kassieren.
Der Schiedsrichter aus Berlin soll gleich mehrere Spiele im DFB-Pokal und in der zweiten Liga so gepfiffen haben, damit Ergebnisse entstehen, die er zuvor bei Sportwettanbietern getippt hatte.
Schiedsrichter Robert Heutzer bestreitet erst alles. Dann gibt er es zu. Er hat Fußballspiele manipuliert, Elfmeter gegeben, die keine waren, berechtigte Tore aberkannt. Alles für Geld. Er hat zwar nicht selbst gewettet, aber für jedes verschobene Spiel haben ihm seine Kumpel Scheine zugesteckt. Für Siege von Paderborn, von Hansa Rostock, von LR Aalen. Insgesamt 67.000 Euro und einen Plasmafernseher hat er dafür bekommen. Und zwar von den Männern, die im Januar 2005 im Café King festgenommen werden. Ante, Philipp und Milan Schapina. Erst haben die Brüder Leute geschmiert, um Fußballspiele zu beeinflussen. Dann haben sie darauf gewettet. So haben sie fast 2 Millionen Euro gemacht. Und sie waren es auch, die Robert Heutzer für das Pokalspiel bezahlt haben. Der Sieg von Paderborn war ihnen 20.000 Euro wert. Als der Betrug rauskommt, ist es deshalb vor allem sein Name, der in aller Munde ist.
Robert Heutzer.
Schiedsrichter Robert Heutzer.
Schiedsrichter Heutzer.
Robert Heutzer.
Fußballschiedsrichter Heutzer.
Robert Heutzer.
Fußballschiedsrichter Heutzer.
Rund zwei Wochen, nachdem die erste Nachricht zum Betrugsverdacht über die Ticker läuft, sitzt der 25-Jährige in der Talkshow von Johannes B. Kerner im ZDF.
Und dann begrüßen wir einen Mann, der für Geld, seine Ehre und den, das ist besonders wichtig, Glauben der Fans an die Ehrlichkeit im Fußball verkauft hat. Schiedsrichter Robert Heutzer hat bewusst Fußballspiele manipuliert.
Das Publikum begrüßt Robert Heutzer mit einer Mischung aus Applaus, Geraune und Pfiffen.
Wir haben vor einer Sendung noch nie so viele Reaktionen bekommen wie heute. In der Hauptsache Ablehnung, Wut, Entsetzen, manchmal sogar blanker Hass für das, was Sie getan haben. Können Sie die Reaktion verstehen?
Ja, wie sich auch das Publikum gerade geäußert hat, äußert sich, wie gesagt, zurzeit ganz Deutschland. Und selbstverständlich habe ich sowohl für die Meinung, die in Deutschland zurzeit gilt, als auch die Reaktion des Publikums beispielsweise vollstes Verständnis.
Robert Heutzer ist in der Sendung, um Abbitte zu leisten. Das wird schnell klar.
Was sagen Sie einem HSV-Fan, der vielleicht Auszubildender ist und 250 Euro Auszubildendenlohn bekommt und an einem Nachmittag nach Paderborn fährt, um das Erstrundenspiel seines Vereins zu sehen, für den er lebt, der ihm Herzklopfen verursacht? Was können Sie so einem sagen?
Ja, dass mir das unendlich leid tut, dass ich, wie gesagt, zu spät, aber erst jetzt auch realisiert habe, dass das nicht nur diese, wie gesagt, Folgen für mich haben kann, sondern natürlich die ganze Nation in Atem hält und den Atem stocken lässt, dass mir das leid tut, dass ich mich schäme, dass ich sämtliche Regeln des Schiedsrichterdaseins verletzt habe und dass ich nicht neutral war und unparteiisch, wie man das in meiner Position gefordert hätte.
Meine Motivation, diesen Podcast zu machen, war von Anfang an eine ganz persönliche. Ich als Schiedsrichter verstehe einfach nicht, warum Robert Heutzer das gemacht hat. Ich bin selbst gerade ein bisschen älter als Robert Heutzer damals und pfeife seit über 10 Jahren als Schiedsrichter. Mittlerweile, wie Robert Heutzer früher, in Berlin. Mit dem kleinen Unterschied, dass Robert Heutzer eben mit 24 schon Zweitligaspiele gepfiffen hat und ich immer noch Landesligaspiele wie Concordia Britz gegen Fortuna Biesdorf oder Berolina Stralau gegen Grün-Weiß Neukölln. Vor einer Weile war ich Schiedsrichterassistent bei einem, der schon über 20 Jahre im Berliner Fußball aktiv ist. Nach dem Spiel saßen wir noch bei Bratwurst und Bier nett zusammen, haben uns ein bisschen unterhalten. Er hat dann von den alten Zeiten erzählt. Mit Felix, mit Manuel und mit Robert. Und ich war so, Moment, Felix Zweier, Manuel Gräfe und Robert Heutzer? Felix Zweier und Manuel Gräfe gehören zu den wohl bekanntesten Bundesliga-Schiedsrichtern der letzten Jahre. Und Robert Heutzer? Ja, der ist eben aus anderen Gründen zu einem berühmten Schiedsrichter geworden. Mein Schiedsrichterkollege hat das völlig normal erzählt, dass sie sich alle schon lange kennen. Das war gar kein Geheimnis. Aber klar, die Leute, die damals involviert waren, oder die Leute kennen, die damals involviert waren, sind ja jetzt noch aktiv. Was haben Sie Anfang der 2000er also mitbekommen? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Und gibt es vielleicht Dinge, über die Sie bis heute nachdenken? Dinge, die nie aufgeklärt wurden? Bis heute ist dieser Wettskandal ein historisches, ein einmaliges Ereignis im deutschen Fußball. Aber schon ganz am Anfang, sofort als die ersten Medien darüber berichten, wird die ganze Sache zu einem Riesending. Und das hat wahrscheinlich vor allem zwei Gründe. Denkt daran, was das damals für eine Zeit ist. 2004, als das alles passiert. Dragostea Dentei führt ganze 14 Wochen die deutschen Charts an. Gerhard Schröder ist Bundeskanzler. 9 Millionen Menschen sehen sich Traumschiff Surprise von Bulli Herbig im Kino an. Und in Berlin berichtet der Tagesspiegel über dramatisch sinkende Immobilienpreise. Von den wichtigsten Themen lesen die Leute noch vor allem in der Zeitung oder sehen sie im Fernsehen. Das Konzept Filterblasen gibt es noch nicht, weil es Facebook in Deutschland noch nicht gibt. Über was die großen Medien berichten, über das wird gesprochen. Und als Anfang 2005 rauskommt, dass ein Schiedsrichter Spiele manipuliert hat, ist das die Nachricht überhaupt. Titelseiten und Talkshows sind voll davon. Schließlich geht es hier um das Herzensthema der Deutschen, ihre Leidenschaft. Den Fußball. Alle stürzen sich darauf. Alle reden darüber. Das ist das eine. Das zweite ist, der Skandal ist ein echtes Politikum. Die WM 2006 im eigenen Land steht vor der Tür. Und davor im Sommer 2005 der Confederations Cup, quasi das Probeturnier für die Weltmeisterschaft. Schlechte Presse kann der deutsche Fußball da wirklich nicht gebrauchen. Dieser Skandal um Robert Heutzer muss also so schnell wie möglich aus den Schlagzeilen verschwinden. Das sehen nicht nur die Funktionäre so, sondern auch die Bundesregierung, wie uns Theo Zwanziger erzählt, der damals DFB-Präsident ist.
Also für mich war das damals deshalb so unangenehm, weil wir ganz andere Aufgaben hatten, die uns enorm gefordert haben in dieser Zeit. Wir hatten die Weltmeisterschaft 2006 vorzubereiten. Ich weiß, dass der damalige Innenminister Otto Schily, der mir damals sagte, lieber Theo Zwanziger, bis zum Confederation Cup muss dieser Kram aufgeklärt sein. Wir können nicht eine Weltmeisterschaft in Deutschland machen und stehen medial unter dem Ereignis eines offenen Wettskandals.
Auch FIFA-Präsident Sepp Blatter meldet sich damals öffentlich zu Wort.
Es ist eben ein Spiel und in einem Spiel wird immer wieder, alle versucht man doch irgendwie zu mogeln. Dass es aber Schiedsrichter sind, das tut weh, das schmerzt.
Andere, wie der Schiedsrichterchef Volker Roth oder Torhüter Oliver Kahn, finden noch härtere Worte.
Das ist unverzeihlich. Die Leute werden gut bezahlt. Sie genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Journalisten, des Schiedsrichterausschusses, der Kollegen und verraten und verkaufen die ideellen Werte. Das ist unentschuldbar.
Absolut. Eine Katastrophe, da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Der Skandal platzt also in eine denkbar ungünstige Zeit für den deutschen Fußball und wird in der Stimmung damals auch noch maximal hochgekocht. Alle stürzen sich auf Robert Heutzer. Denn es braucht einen Schuldigen. Bis 2005 konnte sich kaum jemand ernsthaft vorstellen, dass ein deutscher Schiedsrichter käuflich sein könnte. Das passt nicht in das Weltbild der Menschen. Gemeinsam mit Zita Zengerling und weiteren Journalistinnen und Journalisten haben wir für diesen Podcast mit Zeugen des Skandals gesprochen. Mit Schiedsrichtern, Fußballprofis und zwei ehemaligen DFB-Präsidenten. Niemand, wirklich niemand, hat diesen Betrug kommen sehen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter sowas macht?
Nein, ich hab im ersten Moment das nicht glauben können.
Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass überhaupt ein Schiedsrichter so etwas tut.
Ja, dass sowas möglich war, das hat natürlich alle irgendwie total fassungslos gemacht.
Also ich konnte es mir nicht vorstellen.
Heute ist das anders. Der Skandal hat das Undenkbare möglich gemacht. Manipulation ist irgendwie zur Option geworden. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ist ein Schiedsrichter heute nicht mehr klar unparteiisch. Robert Heutzer hat den Fußball für immer verändert. Und deshalb ist seine Geschichte auch heute noch so wichtig. Und dann ist da noch die Sache mit der Aufklärung. Denn so alt wie der Skandal sind auch die Zweifel daran, dass wirklich alles dazu bekannt ist.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum ARD-Brennpunkt. Die vergangenen Tage waren geprägt von Vermutungen und Vorverurteilungen. Seit heute Mittag wissen wir, dass im deutschen Fußball betrogen und manipuliert wurde. Noch wissen wir nicht um das Ausmaß des Skandals, aber mit dem Geständnis des Berliner Schiedsrichters Robert Heutzer ist möglicherweise eine Lawine ins Rollen gebracht worden. Denn Heutzer leugnet, ein Einzelfall zu sein.
Es ist zutreffend, dass weitere Personen aus der Fußballszene in diesen Skandal verwickelt sind.
Ja, stimmt.
Können Sie andeuten, welches Ausmaß die ganze Sache hat?
Für den Fußball ein sehr, sehr immenses Ausmaß.
Also, wie groß ist der Wettskandal wirklich? Und wer war neben Robert Heutzer noch involviert? Das wollten wir uns genau anschauen. Und an dieser Stelle kommt meine Kollegin Zita Zengerling ins Spiel. Sie hat das Rechercheteam für den Podcast geleitet, die Menschen getroffen, die damals mit dabei waren und sich mit Kolleginnen und Kollegen durch alte Berichte, Akten und Archive gegraben. Und jetzt ist Zita bei mir im Studio. Zita, was habt ihr denn bei eurer Suche so gefunden?
Also, dass da mehr Leute involviert waren als Robert Heutzer, das war schon 2005 bekannt. Also in den ersten Berichten tauchen auch immer wieder Namen auf von Fußballern oder Schiedsrichtern zum Beispiel. Aber manchmal geht es auch nicht über Mutmaßungen zum Beispiel hinaus. Also da fehlt einfach die Faktenlage, da können wir nicht sicher drüber berichten.
Aber wir brauchen Beweise dafür, wo, wer, wie, in was verwickelt war, richtig?
Ja, genau. Also wir haben uns so ungefähr 300 Seiten Gerichtsakten angeguckt und auch in alten Archiven und so gegraben. Und dann wollten wir natürlich auch mit den Leuten sprechen, die da involviert waren. Also zum Beispiel diesen Hintermännern, aber auch anderen Leuten, die involviert gewesen sein sollen. Und die haben wir dann kontaktiert und bei vielen kam nichts zurück oder eine Absage. Bei anderen haben wir aber schon was gehört.
Und wir wollten ja auch mit den Brüdern Schapina selbst sprechen. Also mit den Brüdern, die immer so die Wettmafia genannt werden. Also ich fand es jetzt erstmal relativ unwahrscheinlich, dass irgendwie einer von den dreien mit uns reden will.
Ja, ich auch. Aber wir wollten es natürlich trotzdem versuchen und das dann erstmal über die damaligen Anwälte.
Du hast mir ja damals eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe jetzt nochmal in der Kanzlei angerufen und mir wurde jetzt nochmal gesagt, ich soll doch bitte nochmal eine E-Mail schreiben. Ich habe auch gesagt, dass ich jetzt wirklich mehrfach schon E-Mails geschrieben habe. Aber die Dame, die das Telefonat entgegengenommen hat, die war wieder sehr, sehr nett, aber konnte wieder nichts machen. Deswegen neuer Versuch, 5. oder 6. E-Mail, vielleicht klappt es diesmal.
Naja, auch nicht wirklich überraschend, dass das jetzt nicht so einfach war. Man hat die Schapinas ja auch als eine Art Mafia bezeichnet.
Es gibt Hinweise für einen Kontakt zwischen Heutzer und der kroatischen Mafia.
Ich hätte es mir nicht denken können, dass das eine, ja, man wird ja wohl sagen müssen, internationale Wettmafia sich so weit in den deutschen Fußball reingegraben hat.
Es verdichten sich nämlich immer mehr die Hinweise, dass er sich in Berlin mit einer Wettmafia eingelassen hat, deren Verflechtungen man momentan nur erahnen kann.
Das Geld habe ihm ein Südländer übergeben, dessen Name nicht bekannt sei, der aber wiedererkannt werden könnte.
Jetzt befürchte ich das Schlimmste, denn die Mafia, die Wettmafia, das sind Verbrecher.
Bei einer Razzia in Berlin hatte die Polizei am Wochenende 3 Männer festgenommen, die als Drahtzieher einer kroatischen Wettmafia gelten.
Ob das alles auch so stimmt, was da berichtet wurde, darüber würde ich später schon gerne nochmal sprechen.
Aber bevor das alles kam, war eine der ersten Sachen, die ich für den Podcast gemacht habe, den Mann zu kontaktieren, der eigentlich im Zentrum dieses Skandals steht. Und damit auch im Zentrum dieses Podcasts. Robert Heutzer. Ich habe mir dann seine Nummer besorgt über Umwege und habe ihm eine SMS geschrieben und habe ihn gefragt, ob er sich vielleicht vorstellen könnte, mit mir mal einen Kaffee zu trinken, um sich so ein bisschen über die Ereignisse damals zu unterhalten.
Was dachtest du, wie deine Chancen stehen?
Also Heutzer hat sich in den letzten Jahren extrem selten gemeldet. Das letzte Interview liegt über 5 Jahre zurück. Daher dachte ich, okay, es ist vielleicht direkt schwierig. Zugleich sind wir aber irgendwie auch Schiedsrichterkollegen auf eine Art. Und da hatte ich schon gedacht, dass er vielleicht Lust hat, sich zumindest mal auf einen Kaffee zu treffen.
Und?
Ich habe ihm eine SMS geschickt und dann hat es nicht so lange gedauert und dann kam eine Antwort. Das war Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Alle Folgen gibt es jetzt in der App der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr auch den Podcast Sport Inside hören. Die Kolleginnen und Kollegen von WDR 5 setzen sich intensiv mit den Hintergründen und Missständen des Sports auseinander. Mein Name ist Lauren Schreiner. Recherche, Scripting und Co-Moderation Zita Zengerling. Im Rechercheteam waren Lukas Waschbüsch, Jonas Wengert und Max Gilbert. Redaktion Ikone Media, Theresa Volk, Nelly Ritz und Konstanze Radnoti. Redaktion RBB, Matthias Ehlers und Dirk Walzdorf. Projektleitung Ikone Media, Theresa Volk. Projektleitung RBB, Dirk Walzdorf. Fact-Checking, Fabian Dilger. Archivrecherche, Monika Preischel. Sprecher, Sebastian Kempf. Regie, Niklas Gramann. Produktion, Christoph Tampe. Produktionsassistenz, Leonhard Gillhaus. Sounddesign und Komposition, Lenz Schuster. Coverillustration, Jerome Weihrauch. Ein großer Dank geht an Bose Park Productions für ihre technische Unterstützung. Danke an ZDF, ARD, BR, HR, NDR, SWR, RBB, an Deutschlandradio, Sport1 und an die Deutsche Welle, deren Archivmaterial wir verwendet haben. Die Idee zum Podcast hatten Leopold Zag und ich, Lauren Schreiner. Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch und von Ikone Media Reinhard Röde. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.